Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Zwanghafte Persönlichkeiten. Unflexibel, perfektionistisch, zwanghaft. Wer ist das eigentlich? Und ab wann ist zwanghaft normal? In der heutigen Lebenshilfesendung kommen wir dieser Diagnose etwas näher. Im Rahmen der monatlichen Reihe Schwierige Persönlichkeiten. Es begrüßt Sie am Mikrofon Christina Kämmerer. Und ich freue mich, dass wir nun mit unserem gut bekannten Referenten Dr. Reinhard Pichler verbunden sind. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute wieder mal ein neues Thema, das man auch selten hört, obwohl es doch einige Menschen betrifft. Haben Sie schon mal dreimal nachgeschaut, ob die Herdplatte ausgedreht ist oder ob Sie sicher abgeschlossen haben? Wenn ja, keine Sorge, deshalb sind Sie noch keine zwanghafte Persönlichkeit. Da gibt es schon noch Steigerungen. Aber dahinter steht eine Angst. Habe ich wohl alles richtig gemacht? Ja? Habe ich es so gemacht, dass ich mit mir zufrieden sein kann und auch dass andere mit mir zufrieden sein können? Aber das Entscheidende ist, wenn ich mir dessen nicht sicher bin und wenn ich das Gefühl habe, die anderen sehen das nicht so wie ich oder ich kann mir selbst nicht vertrauen, dann bleibt die Angst, und wenn die Angst immer bleibt, dann wird die Angst größer, und wenn die Angst nicht gelöst wird, zur Ruhe kommt und ich die Angst überwinden kann, dann entsteht entweder Panik oder Angst. Das ist wie eine Weiche. Über Panikstörungen haben wir schon mal was gemacht, aber ganz kurz zusammengefasst, eine Panikattacke ist, wenn mir heiß und kalt wird, schwarz vor den Augen, Herzrasen, Brennen in der Brust, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt, kalter Angstschweiß, die Knie schlottern oder die Knie werden weich, ich kann nicht mehr klar denken, alles dreht sich, alles bewegt sich und ich glaube, ich kollabiere jetzt gleich. Und manche kollabieren dann auch wirklich. Ja? Das sind eben Panikattacken. Andere Menschen reagieren nicht auf ihre nicht bewältigten Ängste mit Panikattacken, sondern andere Menschen reagieren, indem sie die Angst einfrieren. Sie lösen sie nicht, sie bearbeiten sie nicht, sie kommen nicht drüber über die Ängste, weil durch jede Angst muss ich hindurchgehen, sonst bleibt die Angst. Wurscht, welche Angst ich habe. Und auch nochmal kurze Vorbemerkung, es gibt ja reale Ängste und irreale Ängste. Also wenn jetzt plötzlich eine Gefahr vor Ihnen geht, ein Auto rast auf Sie zu, Sie sind auf der Hälfte der Straße und das Auto rast definitiv auf Sie zu und sieht Sie nicht und fängt auch gar nicht an zu bremsen, ja, dann ist es gut, wenn Sie Angst kriegen und wenn Sie Ihre Beine in die Hand nehmen und so schnell wie möglich laufen, dass Sie über die Straße kommen, weil das Auto hat Sie nicht gesehen, das wird Sie überfahren, Sie werden schwer verletzt. Also da ist die Angst was ganz Gutes, dass Sie mit allerletzter Kraft noch in einer Geschwindigkeit anfangen zu laufen, das schneller nicht geht. Gesunde Angst, gutes Warnsignal. Irreale Angst ist und sinnlose Angst ist dann eben, wenn ich vor lauter Angst, dass ein Auto mich überfahren könnte, mich nicht mehr über die Straße zu gehen traue. Und wenn ich diese Angst nicht bearbeite, wenn ich nie mehr über eine Straße gehe, weil ich Angst hätte, dass mich ja jemand theoretisch überfahren kann, auch wenn kein Auto weit und breit ist, dann entwickelt sich ein Zwang. Dann muss ich immer hinuntergehen auf die Straße und schauen, ist kein Auto da. Ich möchte nicht über die Straße gehen, aber ich muss dann schauen, ob es ein Auto gibt. nur um mich zu bestätigen, ah ja, ich habe eh recht, es könnte ja das Auto mich überfahren, wenn ich jetzt, wo das Auto gerade kommt, auf die Straße springe. Und das wird dann komisch. Und deshalb sind eben Ängste etwas, was ich erkennen muss, dass ich sie bearbeite, damit es eben keine Zwänge oder zu keiner Panik werden. Und ein paar Fragen vorweg, ob Sie ein zwanghafter Typ sind. Das heißt noch nicht, dass Sie deshalb Zwänge haben. Ein zwanghafter Typ ist einfach einer, der es gern genau hat, der gern es perfekt aufgeräumt hat und der sich nur dann wohlfühlt, wenn alles passt. Wie viel Ordnung habe ich gern zu Hause? Ist Ordnung überhaupt für mich wichtig? Wie schaut meine Wohnung, wie schaut mein Schreibtisch aus? Wie schauen meine Schubladen aus? Wie schaut mein Kleiderschrank aus? Liegt da wirklich im Kleiderschrank jedes Hemd oder jede Bluse oder jedes T-Shirt wirklich Millimeter auf Millimeter oder ist alles reingeschmissen? Also ich will jetzt, das sind die Extreme, ja. Oder ist es normal? Also es ist zusammengelegt, es ist ordentlich, es ist sauber, aber es ist jetzt da nicht zwanghaft, Sie merken schon, nicht zwanghaft Kante auf Kante und wenn eine Kante ein Stück weiter rausschiebt, halte ich das gar nicht aus und muss das wieder alles, den ganzen Stoß neu ordnen. Bin ich eben eher ein strukturliebender Mensch oder eher ein chaotischer? Woran merke ich das im Alltag? Und ist es okay so, wie ich bin, oder nicht? Eine zwängliche Persönlichkeit neigt eben zu diesem Perfektionismus, aber mehr noch zu dieser Rigidität. Also das heißt, das ist starr. Ich kann mich überhaupt nicht anpassen auf veränderte Umstände. Ich wäre unruhig, wenn ich merke, es steht eine Änderung ins Haus. Ja? Zum Beispiel bin ich viel unruhiger, wenn ich weiß, ich fahre auf Urlaub, weil dann habe ich nicht meine gewohnten vier Wände. Ich habe ganz ein hohes Bedürfnis nach Ordnung. Ich brauche mehr Struktur und mehr Halt. Ich habe ganz viele Versicherungen zum Beispiel abgeschlossen. Ich bin sehr sparsam, weil es könnte was passieren, wo ich dann später mehr Geld brauche. Deshalb muss ich jetzt sparen, damit ich im Notfall dann ausreichend Geld habe, obwohl ich ohnehin das nie brauchen werde. Das weiß ich eigentlich, aber ich spare trotzdem. Ein nicht zwanghafter Typ, der lebt immer am Limit und schaut, dass er halt für die Not ein Notgroschen hat und sonst gibt es einfach aus. Ist aber auch wieder Typsache. Oder ich brauche eine Tagesstruktur, so wie jeder Mensch eine Tagesstruktur braucht, aber die Tagesstruktur einer zwänglichen Persönlichkeit ist genau um 12. Wenn nicht um Punkt 12 das Essen auf dem Tisch steht, wäre ich unruhig. Oder meine Körperpflege mache ich in einer bestimmten Reihenfolge. Es muss zuerst, keine Ahnung, die Hand drankommen und dann erst die Schulter und so weiter. Ja? Also das geht nicht anders. Ich habe eine Neigung dann zu der Pedanterie, also zu übergenauer Sauberkeit. Und gesund ist, wenn ich es auch mal anders machen kann. Wenn ich mich wohlfühle, dass ich so diese Waschreihenfolge einhalte, weil es ist für mich einfach praktisch, angenehm und eingeübt. Aber ich könnte es auch anders und habe kein Problem, wenn es anders ist. Wenn ich sage, na, ich könnte es gar nicht mehr anders, das wäre furchtbar und da geht es mir ganz schlecht und dann bin ich nicht sauber, dann geht es schon in Richtung Zwang. Ja, worum geht's bei ausgeprägten Zwängen? Wenn ich eben merke, ich kann eigentlich nicht mehr anders, ich muss die Dinge kontrollieren. Es gibt verschiedene Arten von Zwängen, aber was für alle Zwänge gilt, ist eben die Angst, dass ich das nicht in den Griff kriege. Die Angst, dass es nicht gut genug ist. Und deshalb kann man sagen, ist der Zwang eigentlich gefrorene Angst. Das ist schon so festgesetzt, die Angst, und ist schon so fixiert, dass ich gar nicht mehr anders kann, als das tun zu müssen, damit ich mich halbwegs noch wohlfühle. Und das ist schade, weil dadurch bin ich eigentlich ziemlich viel meiner Freiheit beraubt. Ja? Ich begebe mich freiwillig in eine Enge hinein, die nicht sein müsste. Weil Tagesstruktur ist gut und Ordnung ist gut und Genauigkeit ist gut. Aber wenn es zu viel wird, dann ist es schon nicht mehr gut. Also auch hier geht es wieder beim Zwang um die Frage des Maßes, um die Haltung der Mitte. Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten oder zwei verschiedene Gruppen von Zwängen. Einmal sind es Zwangsgedanken und die andere große Gruppe sind dann schon Zwangshandlungen. Und Sie können sich vorstellen, Zwangshandlungen sind natürlich schwerwiegender. Was gibt es für Zwangsgedanken? Das ist jetzt die erste Gruppe. Das ist zuerst einmal, dass ich mal vieles, vieles anzweifle. Und der Hintergrund des Anzweifelns ist, dass ich mich unwohl fühle. Dass ich eigentlich nicht vertraue. Dass ich, wenn überhaupt, nur mir selbst vertraue, aber das auch nicht so ganz. Und das Wesen von Zwangsgedanken ist, genauso wie Zwangshandlungen, dass es immer mehr wird. Es reicht nicht. Am Anfang habe ich einfach das Gefühl, habe ich jetzt abgedreht den Herd oder nicht? Naja, wahrscheinlich schon und ich glaube, es passt. Und dann kommt der Gedanke immer wieder so stark, dass ich irgendwann einmal aufstehe, zum Herd gehe und nachschaue. Also wenn ich die Zwangsgedanken sind eigentlich ein Hinweis, tu was gegen die Angst, weil sonst wird's Ärger. Sonst kommen auf die vielen Zwangsgedanken dann irgendwann mal Zwangshandlungen und die Zwangshandlungen werden dann immer häufiger. Alles beginnt mit den Gedanken, auch jede Sünde beginnt mit Gedanken. Und hier ist gleich eine wichtige Unterscheidung notwendig. Zwangsgedanken sind keine Sünde. Aber es gibt Zwangsgedanken, die Sünde sind. Aber grundsätzlich ist ein Zwangsgedanke nicht automatisch Sünde. Also ich muss jetzt nicht automatisch Zwangsgedanken beichten. Ich muss sie bearbeiten. Ich muss schauen, dass sie nicht ärger werden, dass sie nicht stärker werden, dass sie auch nicht Suchttendenz entwickeln, weil es gibt dann zwischen Zwang und Sucht auch eine Verbindung, dass ich dann richtig süchtig wäre auf diese Handlungen, die ich aber gar nicht genießen kann. Genauso wie der Süchtige am Anfang ja noch eben Suchthandlungen genießt und danach nicht mehr, weil sie ihn dann fest im Griff haben. Und das ist vergleichbar eben, Zwang und Sucht ist vergleichbar, dass am Schluss ich im Würgegriff der Sucht oder der Angst bin und ich mich ganz mühsam wieder herausarbeiten muss. Und je früher ich das erkenne und je früher ich dagegen steuere, desto besser ist es und desto leichter ist es auch wieder rauszukommen. Und der einzige Weg, wie ich rauskomme, ist, dass ich die Wurzel und die Ursache erkenne, warum ich so ängstlich bin. Nicht, warum ich so zwanghaft bin. Das ist die falsche Frage. Ich kann nicht erkennen, warum ich so zwanghaft bin, sondern ich muss schauen, warum bin ich so ängstlich? Was steht hinter dem Zwang? Und hinter dem Zwang steht immer eine oder mehrere Ängste. Also Zwangsgedanken sind eben wiederkehrende, dauernd wiederkehrende und anhaltende Gedanken, Impulse oder Vorstellungen, die zeitweise als aufdringlich oder unangemessen empfunden werden und ausgeprägte Angst und großes Unbehagen hervorrufen. Es sind nicht nur übertriebene Sorgen über reale Lebensprobleme, sondern, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, eigentlich ist es gar nicht mehr ein wirkliches Lebensproblem, das ist schon fern in der Realität, weil ich habe schon dreimal geschaut, ob der Herd abgedreht ist zum Beispiel und ich weiß, er ist abgedreht, aber ich weiß nicht, warum ich dauernd noch dran denke. Ich ärgere mich selber über mich, aber ich muss dauernd dran denken. Ja, jetzt sind wir bei den Zwangsgedanken mal. Die Zwangshandlungen mache ich dann nach einigen Takten Musik und dann natürlich auch, wie komme ich raus aus den Zwängen.
Wir befinden uns in der Lebenshilfesendung zum Thema zwanghafte Persönlichkeiten. Wir sind verbunden mit Dr. Reinhard Pichler, der bisher die Zwangsgedanken ausgeführt hat. Bitte sehr.
Ja, wir kommen jetzt auch zu noch bei den Zwangsgedanken zu religiösen Zwangsgedanken oder auch zu blasphemische Gedanken. Das habe ich auch sehr oft in meiner therapeutischen Praxis. Und es gibt Menschen, die entwickeln Zwangsgedanken, dass sie zum Beispiel schlecht über Gott denken, also Schändungsgedanken auf das Kreuz oder auf die Eucharistie oder auf die Mutter Gottes oder andere Gedanken vom strafenden Gott, wenn ich jetzt da nicht das und das tue, wenn ich jetzt nicht noch den Rosenkranz heute fertig bete, dann komme ich in die Hölle, dann liebt mich Gott nicht oder dann bin ich verloren. Also das wären dann schon schwere Zwangsgedanken, die einem total das Leben vermiesen und wo es nicht mehr möglich ist, normal leben zu können, wo ich auch Medikamente brauche, wo ich auch unbedingt therapeutische Hilfe brauche, weil ich gar nicht mehr in der Messe ruhig sitzen kann, ohne nicht furchtbare, grausige Gedanken zu haben, die ich nicht haben will, die ich aber blöderweise habe. Und oder da gibt es dann natürlich auch dann sehr viele sexuelle Zwangsgedanken, wo ich dann gar nicht mehr anders kann, als dauernd an furchtbar grausige sexuelle Gedanken zu denken. Und oder auch autoaggressive Gedanken, die zum Beispiel ständig damit zu tun haben, dass ich mich umbringen muss, weil ich so schlecht bin und so, ja. Also so aggressive Impulse. Also wenn Sie solche Gedanken haben oder jemand kennen, der sowas hat, weil meistens sagen die Menschen das nicht. Das behalten die für sich, weil sie sich auch dafür schämen, weil es ja auch peinlich ist, solche Gedanken überhaupt zu denken. Aber es ist einfach eine Krankheit und es braucht ganz dringend psychotherapeutische Hilfe und oft auch medikamentöse Hilfe, damit dieses Gedankenkreisen, das ständige selbe Denken, dass das einmal zur Ruhe kommt. Und wenn Sie das selbst haben oder wenn Sie jemanden kennen, der das hat, bitte zögern Sie nicht und suchen Sie professionelle Hilfe auf. Es wird dann besser. Wenn Sie nichts tun, wird es schlechter. Das werden Sie eh schon gemerkt haben. Wenn da Sie was betrifft. Menschen, die Zwangsgedanken haben sehr viel Gedanken an Reinheit oder Unreinheit, also fast die Hälfte aller Zwangsgedanken sind eben Waschzwänge, aber gedankliche Waschzwänge, und die andere Hälfte sind eben aggressive, sexuelle oder blasphemische Impulse. Und was auch wichtig ist noch zu den Zwangsgedanken zu sagen, ist, dass ein Zwangsgedanke bleibt selten allein. Also ich kann das mit der Herdplatte haben, dann habe ich das mit dem Schlüssel zusperren, und dann kommt aber zum Beispiel schon ein autoaggressiver Impuls, dass ich ja zu blöd bin zu allem, ja, und dass ich am besten zu Hause bleiben soll, weil ich bringe eh nichts zusammen. Und dadurch wird es schlimmer. Deshalb unterbrechen, sich Hilfe holen und nicht diese Gedanken weiter fortführen. Das Wichtige ist, dass ich überhaupt einmal erkenne, das, was ich ja dauernd denke, das sind ja wirklich Zwangsgedanken, das hat ja nichts mehr zu tun mit der Realität, das ist ja lächerlich, ja? Was denke ich denn da dauernd? Wo steht in der Bibel, dass wenn ich jetzt da nicht noch den Rosenkranz bete, dass ich dann in die Hölle komme? Was ist das für ein Leistungsdenken? Was habe ich denn da für ein Gottesbild dahinter? Ja? Oder wenn ich einmal nachgeschaut habe, dass ich den Herd abgedreht habe, dann brauche ich nicht ein zweites Mal nachschauen. Wer soll den Herd inzwischen aufgedreht haben? Keiner. Und wenn er aufgedreht ist, kann nichts passieren, weil ich rundherum geschaut habe, dass kein der Topf mit heißem Öl drin steht. Sonst, Sie merken selber, das sind alles unsinnige Gedanken. Und sobald Sie sich entlarven, dass das unsinnige Gedanken sind, geht es darum, gegenzusteuern. Gut, jetzt kommen wir zu den Zwangshandlungen. Das ist eben dann schon die nächste Stufe. Eben den Herd nur hinschauen, ob er abgedreht ist, ist noch ein Zwangsgedanke, noch keine Zwangshandlung. Wenn Sie dann schon hingehen müssen und einmal aufdrehen und einmal abdrehen, dann wird es zu einer Zwangshandlung. Weil Sie sehen ja, Sie gehen ja hin und sehen ja, der Herd ist beim Regler auf Null. Warum drehe ich ihn dann einmal auf und einmal ab? Aber eine Zwangshandlung ist so. Oder beim Zusperren, Sie gehen hin, stecken den Schlüssel da nochmal rein, sperren noch einmal zu, merken, es ist zugesperrt, und sperren noch einmal auf und sperren noch einmal zu. Und dann ziehen den Schlüssel da ab und dann gehen Sie wieder weg und denken sich, na, habe ich jetzt zugesperrt? Ich habe gerade aufgesperrt. Jetzt weiß ich nicht, ob wieder zugesperrt ist. Und dann gehen Sie wieder hin, tun wieder den Schlüssel reinstecken, sperren wieder auf und wieder zu und können sich wieder nicht mehr erinnern, ob Sie auch wirklich zugesperrt haben. Also die schwerste Form von Zwangshandlung war eine Frau mit Waschzwang, mit Kleidern, die ich jemals gehabt habe, die immer sich gedacht hat, es ist schmutzig, was sie anzieht, und hat dann, nachdem sie es einmal angehabt hat, sofort alles waschen müssen, komplett, die gesamte Garnitur. Und das hat sich dann, weil sie es nicht beherrschen konnte, diesen Zwang, und auch keine Hilfe in Anspruch genommen hat, lange Zeit, ist es dann immer schneller gegangen. Sie hat dann bereits nach einer Stunde die Wäsche wechseln müssen, dann nach einer halben Stunde, dann nach 5 Minuten, und am Schluss hat sie die Wäsche, die sie aus dem Kasten frisch herausgenommen hat, sofort wieder in die Waschmaschine stecken müssen, weil sie gemerkt hat, auch hier sind Staubkörner drauf und auch hier ist es schmutzig. Und dann wird es ja komplett verrückt. Sie hat dann die frische Wäsche sofort wieder in die Waschmaschine gesteckt, gewaschen, und dann hat sie, das war dann der nächste Schritt, die nasse Wäsche rausgenommen und entschieden, sie ist noch nicht sauber, und hat sie noch einmal gewaschen. Und dann hat sie nichts mehr zum Anziehen gehabt und ist nackt herumgelaufen und ist dann eben auf die Psychiatrie gekommen, weil es halt so schwer war, die Erkrankung. Ja. Und deshalb ist so wichtig, rechtzeitig Zwänge zu unterbrechen und ihnen nicht nachzugeben, weil sonst wird's wirklich schlimmer. Was ist die Angst dahinter? Viele Menschen, die so schwere Zwänge entwickeln, ja, haben eine Traumatisierung in der Kindheit erlebt, die sie aber verdrängen mussten, weil oft Erwachsene ihnen gesagt haben, wehe, du sagst was, wehe, du tust da was dagegen. Ja. Und nicht selten sind diese Menschen missbraucht worden in der Kindheit, ist leider häufig, muss man leider so sagen, und relativ häufig. Und weil das so tabu war und weil es nie erlaubt war, darüber mit irgendjemand auch nur irgendwie drüber zu sprechen, bei Todesstrafe verboten und bei ärgsten Qualen verboten, hat sich das dann so ausgedrückt, dass sich das dann in einen Zwang und in eine Zwangshandlung verlagert hat. Nicht alle, die jetzt einen Waschzwang haben, sind jetzt missbraucht worden, aber man muss unbedingt dran denken. Und es gibt, eigentlich sind Zwänge, also sowohl Zwangsgedanken als auch Zwangshandlungen, sehr sprechend, weil es hat einen Grund, warum ich das Gefühl habe, ich bin schmutzig. Nicht, weil ich wirklich schmutzig bin, sondern weil meine Angst ist, dass da was passiert ist, was mich unrein gemacht hat. Und deshalb muss ich dahinter schauen, was ist passiert, warum habe ich genau diese Art von Zwang entwickelt. Oder diese Art von Angst dahinter. Ja? Und dann geht es natürlich um eine Angstbearbeitung, um eine Aufarbeitung des Traumas, und das kann dann oft länger dauern. Das geht dann nicht so schnell, dass man sagt, aha, jetzt weiß ich es, jetzt ist es erledigt. Ja? Ich brauche dann auch wieder Vertrauen, ich brauche dann auch wieder Zuversicht, ich brauche wieder Sicherheit, dass ich das trotzdem schaffe. Und was man auch sagen muss, Zwänge, sowohl Gedanken als auch Handlungen, sind ja angewöhnt. Alles, was ich mir angewöhnt habe, kann ich mir auch abgewöhnen, aber es braucht Zeit. Und ich muss mir auch Zeit nehmen, Dinge mir auch wieder abzugewöhnen. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich es erkannt und jetzt lasse ich das von heute auf morgen. Das ist selten, weil eben die Angewohnheit schon was sehr Starkes ist und was sehr Prägendes ist. Also ich muss mir auch Zeit nehmen, mir das abzugewöhnen. Ja, soweit mal die Unterscheidung. Jetzt vielleicht noch, was macht der Zwang und wie komme ich jetzt raus? Auch ein Stück Therapie, soweit das eben jetzt am Radio geht, weil da muss ich dann schon auch immer den genauen Grund anschauen. Deshalb gibt es jetzt keine generelle Zwangsbehandlung, weil jeder Zwang auch anders zu sehen ist. Aber es gibt schon einige Grundgeschichten. Also ich werde durch den Zwang immer mehr erschöpft werden, ja, und es wird immer mehr meine Lebensmöglichkeit stark einschränken und die Angst wird trotzdem weiter steigen. Und deshalb ist die Zwangstherapie, einmal hinzuschauen, warum fühle ich mich so schuldig und warum fühle ich mich so schlecht und was ist das Schlimme? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich zu blöd zum Herd abdrehen oder bin ich der einzige Sünder auf der Welt, der es nicht würdig ist, in den Himmel zu kommen, weil ich keinen Rosenkranz schaffe? Wie ist es mit den ganzen anderen Menschen, die auch keinen Rosenkranz beten? Also da auch wieder einen Vergleich herzustellen. Ja? Und die Angst des zwangskranken Menschen ist es, durch sein Verschulden einen Schaden zu verursachen. Und bei der Angststörung geht es darum, die Angst ist, dass in der Welt was passiert, was ich nicht aushalte, was ich nicht überlebe. Oder dass mir was passiert, was ich nicht aushalten kann. Also der Ängstliche ist das Opfer, ich kann dagegen nichts tun. Und beim Zwang ist schon Ärger, da bin ich schon schuld, wenn ich da nicht was verändere. Also das mit Hilfe von Zwängen wird versucht, noch einen Schutzwall aufzubauen. Ich mache ja eh alles, lieber Gott, damit du mich akzeptierst. Oder ich versuche eh so gut wie möglich im Haus Ordnung zu halten, damit man niemand sagen kann, du bist unordentlich. Also der Zwang ist insofern noch ein bisschen schärfer als die Angst, weil ich das auch noch zusätzlich gegen mich richte. Das gemeinsame Thema von Angst und Zwang ist immer die Vernichtung, aber der Ängstliche, der noch nicht so schwer zwangserkrankt ist, sondern erst ängstlich ist, das ist noch die leichtere Form, der möchte es vermeiden, er fühlt sich ausgeliefert und ohnmächtig und wertlos, aber der zwangserkrankte Mensch, der fühlt sich verantwortlich, weil er zu wenig Kontrolle ist. Beim Ängstlichen ist noch die Gefahr eher im Außen und beim Zwänglichen liegt schon bei ihm selber drinnen, in seiner Triebhaftigkeit, in seinem schuldhaften Verhalten, in seiner Unfähigkeit. Und das ist natürlich dann noch viel schlimmer. Deshalb sucht der Ängstliche noch mehr Halt und bemüht sich noch mehr dagegen zu kämpfen, während beim Zwänglichen ist schon so, dass er nur noch alles macht, damit er es vermeidet. Er hat keine Kraft mehr, sich im Außen zu orientieren. Er ist voll beschäftigt mit sich, dass er das irgendwie noch aushält. Ist viel schambesetzter, also ist viel peinlicher und deshalb ist es auch viel schwieriger, darüber zu sprechen. Also Angsttherapie ist die Angst zu überwinden und die Zwangstherapie ist einmal zu wissen, dass ich nicht schuld bin und dann auf die Ursache der Angst zurückzugehen und dann die Angst zu überwinden. Ja, ich freue mich über Ihre Anrufe, gerne auch zu konkreten Fragen und bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Ja, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder sich in irgendeiner Form an dieser Sendung beteiligen möchten, rufen Sie hier an im Studio unter der Nummer 01 710 60 16. Und bis die ersten Anrufer hier eingelangen, hören wir ein paar Takte Musik. Die erste Hörerin aus Wien, Frau Maria, ist in der Leitung. Bitte schön.
Ja, grüß Gott. Ich habe ein Problem und zwar, solange mein Mann noch gelebt hat und wir weggegangen sind, habe ich vielleicht 2-3 Mal geschaut, ob der Herd abgeschaltet ist oder zumindest die Kontrolllampe. Wenn die finster war, habe ich trotzdem noch geschaut, ob die Platte kalt ist. Das habe ich 2-3 Mal gemacht und dann habe ich zu meinem Garten gesagt, kannst du noch einmal schauen? Da war ich aber schon beim Auszug. Dann hat er geschaut, sagt er, du brauchst keine Angst um, es ist wirklich Ohrdraht. Okay, das war für mich dann erledigt. Und jetzt ist mein Mann tot, 4 Jahre. Ja. Und jetzt brauche ich mindestens 10 Minuten, bis ich weg kann aus der Wohnung. Das ist der einzige Zwang, den was ich da entwickelt habe. Es ist niemand da, der zu mir sagt, du, das geht okay. Und dann, wenn ich wirklich keine Zeit mehr habe, ja, dann muss ich eh gehen, weil ich habe einen Termin. Dann mache ich die Tür zu, okay, ich habe eh auch gerade. Aber ich habe dann keinen Gedanken mehr dran. Also dann glaube ich es mir.
Dann ist
aber
ehrlich,
ich schaue hin auf die Kontrolllampe und ich glaube es mir nicht dass die wirklich finster ist. Weil in der Zwischenzeit kann ja irgendwer meine Hand genommen haben und Auftrag haben. Also so vertrottelt.
Ja, genau. Also das, Sie beschreiben das wunderschön. Man ärgert sich selber, dass man so ist, aber man ist eben so, ja. Und jetzt geht's einfach darum, sich selber gut zuzusprechen, so wie Ihr Mann Ihnen damals gut zugesprochen hat und zu sich selber zu sagen, schau, es ist abgedreht, du kannst vertrauen, ja. Und das ist der Weg raus aus dem Zwang und dann auch raus aus der Angst, ja, indem ich mir selbst gut zuspreche und sag, alles ist gut, du kannst vertrauen, ja. Es ist alles gut. Wenn Sie sich das vorsagen, brauchen Sie nicht mehr 10 Minuten, sondern bald nur noch 8 Minuten und dann nur noch 5 Minuten und dann noch 3 Minuten und dann noch 1 Minute. Weil dann sagen Sie gleich, Vertrau, Maria heißen Sie, gell?
Ja.
Ja, Maria. Vertrau, Maria, es ist alles gut. Es ist alles in Ordnung. Du machst alles in Ordnung. Du hast ganz korrekt gehandelt. Du hast den Herd abgedreht. Alles gut. Und wenn man sich das vorsagt, ist es wie eine Selbsttröstung, und dann ist man schneller im Frieden. Das einfach üben. Nicht noch länger kontrollieren, sondern schon früher bewusst das Haus verlassen und dieses Vertrauen sich selbst zusprechen. Wird Ihnen das gelingen? Probieren Sie es mal.
Na, es ist schon ein Unterschied, ob das mir gerade gesagt hat oder ob ich mir die selber betroffen ist, ob ich das mir selber sage.
Aber es hilft nichts. Sie müssen
sich selber
sagen
lernen.
Ich bin
ja schon angepatzt irgendwie.
Genau, aber das ist die Schuld wieder. Sie haben wieder ein Schuldgefühl und ein Schuldgefühl bitte ist keine echte Schuld. Sie sind nicht angepatzt, sondern sie glauben, dass sie angepatzt sind, aber das sind sie nicht.
Ach,
also das ist genau der Weg, sich selber gut zuzureden. Ja? Oder Sie schreiben sich's auf und lesen sich's vor. Ja? Und dann sagen Sie, ja, ich will dran glauben. Oder Gott spricht's Ihnen zu. Können Sie auch sich das vornehmen? Sie schreiben sich einen schönen Satz aus der Bibel ab und den lesen Sie sich vor, wenn Sie weggehen wollen. Ja? Und dann sagen Sie, es ist alles gut. Ich habe alles in Ordnung gemacht. Es wird nichts passieren. Und wenn was passiert, dann ist höhere Gewalt. Aber das ist nicht mehr meine Verantwortung. Also schauen Sie, dass Sie die Schuld, die vermeintliche Schuld, die nicht ihre Schuld ist, sondern nur ein Schuldgefühl, dass sie das wegkriegen, ja, und dass sie sich davon distanzieren können. Das ist der Ausweg und das ist der Weg der Heilung.
Ja, es fehlt mir eine Person, an die ich etwas delegieren kann, ein bisschen nur was delegieren.
Ja, dann delegieren Sie einen Schutzengel.
Ich bin für alles hundertprozentig verantwortlich.
Frau Maria, denken Sie an Ihren Schutzengel. Der Schutzengel, den kann man gut delegieren und der ist ja auch der für Sie da, dass alles gut geht. Ja? Und reden Sie mit Ihrem Schutzengel und sagen Sie, bitte lieber Schutzengel, schau, dass alles abgedreht ist. Danke, dass du mir vertraust und dass du mich erinnerst, wenn wirklich was falsch ist. Aber ich vertraue dir, dass du das alles im Griff hast.
Okay.
Dankeschön. Also, danke, viel Segen, alles Gute.
Wiederhören.
Wiederhören, vielen Dank für diese guten Beiträge und Fragen. Wir bleiben gleich in Wien bei Frau Christine. Bitte sehr.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich rufe an, ich habe eine Bekannte, also mehr so freundschaftliche Beziehung, schon jahrelang. Und die hat auch sehr viel Zwänge und Ängste und immer wieder hat Asthma so stark und schafft nicht alles, was sie da jetzt so geschildert hat. Also sehe ich in jahrelangen also ein bisschen Begleitung, dass das so zutrifft. Und sie hat zwei Scheidungen hinter sich, die Eltern gestorben und sie hat keine Verwandten und leidet sehr darunter, dass sie halt alleine ist. Und ich kann auch nicht immer, ich helfe zwar, sie versammelt dann immer wieder alles zusammen und mit den Waschen auch, wie das ist, furchtbar, was alles angesammelt ist und wo könnte sie da hingehen? Sie hat mir zwar erzählt nach der Scheidung, sie hat eine Therapie und jahrelang und ich habe ihr vor im Juli jetzt dreimal längere Stunden auch geholfen, entsorgen und Papier und was da Jahrzehnte angesammelt war eben und aber ich kann da nicht ständig hinkommen, weil ich auch Familie habe und,
ja, völlig, ja.
Und meine Familie lehnt es ab. Ich würde sie jetzt das ein bisschen einladen und so, aber die lehnt es ab, die hält das auch nicht aus, weil ich dann ziemlich schrill und naja, das ist nicht. Wo könnte ich da mit ihr vielleicht hingehen oder bei Ihnen vorsprechen oder dass man da.
Sie können gerne meine Telefonnummer im Hörerservice bekommen und dann können wir uns gerne einen Termin ausmachen und und bei der Caritas können Sie hingehen, also es gibt verschiedene Stellen, wo man da auch eben andocken kann.
Weil
ja?
Sie ist dann auch sehr eigen, für das alles dann nicht nimmt und so, aber ich habe halt Zweifel, weil unlängst auch bei der ganzen Arbeit, wie wir da eben dem gearbeitet haben und so, immer wieder gesagt, das nutzt nichts und ist mir dann auch herausgerutscht, ich war krantig und sage, du kannst noch 100 Jahre zu der Therapeutin gehen, es wird nichts nutzen, wenn du nicht selber was machst.
Ja,
aber das
stimmt
ist natürlich leidenhaft und gemein auch.
Ganz richtig. Also Sie müssen sie auch immer wieder ein bisschen motivieren, das machen Sie eh sehr gut und trotzdem helfen Sie ihr, aber der Hintergrund ist bei ihr sicher ganz eine tiefe Ohnmacht und eben sich nicht trauen, dass sie das selber hinkriegt. Da braucht wahrscheinlich auch Medikamente. Das muss man sich dann im Detail anschauen. Wird man auch mal zu einem Psychiater gehen müssen und dann ist das auch schon eine Erleichterung. Ja? Weil es ist ein Druck, unter dem diese arme Frau da auch steht. Ja? Auch, dass sie nichts wegwerfen kann. Das ist dann das Messi-Syndrom, ja? Also das Vermüllungssyndrom, was dazukommt. Ja? Das macht dann noch schwächer, noch ohnmächtiger, noch mehr Schuldgefühl beladen. Weil wenn ich was wegschmeiße, war es falsch. Und wenn ich es liegen lasse, ist auch falsch. Das ist dann eine Dilemmasituation. Also da gibt es schon einiges zu tun bei der Dame, ja? wo sie sehr, sehr viel Gutes tun, dass sie ihr helfen, aber die braucht auch noch zusätzlich professionelle Hilfe und das wird auch sie auf Dauer überfordern. Da haben sie völlig recht, das ist zu viel dann
ja.
für
Aber es ist ja so sehr schade, also wirklich, wenn man sowas erlebt, dass sowas, so ein Mensch so leiden muss und jetzt sind noch andere Sachen gesundheitlich halt, naja, also gut, im Hörerservice und
genau.
Danke
und,
vielmals.
Und bei der Caritas gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, aber das, da muss man oft sehr lang warten und also einfach trotzdem fragen. Aber wenn wir dann persönlich reden, kann ich Ihnen noch ein paar andere Nummern auch noch gern geben.
Ja.
Ja, einfach mich dann anrufen nach der Sendung.
Ja, die.
Alles Gute.
Ja. Die Nummer vom Hörerservice gebe ich gleich schon mal durch. Ist die 01 710 70 72. Ja, wir bleiben jetzt bei den Hörern in Wien bei Herr Peter. Bitte sehr.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Mein Name ist Peter. Ja, aber ich fange halt mit einer einfachen Sache an. Wann ich religiöse Übungen, sagen wir es halt so, oder was feiern, Vortrag und was denken, mein Gott, das ist ja im Fernsehen ein lustiger Kriminalfilm. Da denke ich mir selber, da, das leistest du dir auch. Und so daher den Kriminalfilm anschauen und das andere ist in dem Fall verschoben auf anderes Mal oder irgendwie anders. Bei größeren Sachen, die ich nicht finde, da muss ich allerdings den heiligen Antonius einschalten. Aber er hat ja bis jetzt immer alles gefunden, was ich ihm gebeten habe. Das Schutzengel bei kleineren Sachen.
Stimmt, also das, da sind Sie schon sehr gut beraten, ja, weil der heilige Antonius ist wirklich dein Meister und für Sachen, die man verloren hat und Schutzengel genauso. Also das passt wunderbar und Sie brauchen keine Angst entwickeln, wenn Sie was verlieren, es wird zur rechten Zeit wieder auftauchen.
Genau. Und wenn ich was
ja,
verliere,
wunderbar.
Das Engel hilft immer.
Da super.
Da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen.
Das ist schön.
Und
super, Herr Peter.
Schauen wir einen Kriminalfilm auch an.
Genau, sehr gut. Also Sie machen das richtig.
Danke.
Gratuliere. Danke für den Anruf und für den Beitrag.
Bitte,
gell?
Bitte gern.
Ja, wir gehen gleich nach Niederösterreich zu Herr Sepp.
Ja, grüß Gott, Herr Sepp. Herzlichen Dank nochmal für Ihren Beitrag, für die ganzen Erklärungen. Und ich hätte eine Frage oder eine Bitte. Und zwar im Bekanntenkreis von mir ist eine Person, die zwangshaft betet. Und zwar Wahrheit heute. Einen Rosenkranz gebetet, nein, die Novene, vielleicht geht sie das jetzt auch noch aus, die habe ich auch noch nicht gebetet.
Ja,
und
diese Leistungsfrömmigkeit, ja.
Ja, und ist sehr gläubig, hilfsbereit und alles, aber nur, ich sage, für mich ist es schwer, jemanden, so ist deine Zunge, du nicht mehr so viel beten, aber irgendwann beim Beten anhalten ist auch so eine Sache jetzt.
Nein, aber Sie haben völlig recht, das ist eine Leistungsfrömmigkeit, da reicht nichts. Also am besten ist, man sollte 24 Stunden durchbeten und hochkonzentriert und doppelt so schnell, weil erst dann erhört der liebe Gott hoffentlich.
Ja.
Also
genau
das so. Ist dahinter ist eigentlich eine Riesenangst, dass ich keine Erhörung finde oder dass Gott mehr braucht, und dann ist er immer noch nicht zufrieden. Also ein sehr, sehr strenges Gottesbild, ein sehr leistungsbetontes Gottesbild. Wahrscheinlich hat diese Dame sehr strenge Eltern gehabt. Muss man mal verifizieren, ob das so war, die nur ihr Liebe und Zustimmung und Zuwendung gegeben haben, wenn sie total fleißig war und wenn sie was geleistet hat. Ansonsten war sie die Schlechte, die Schlimme, die Faule, die Böse oder was auch immer, ja. Und da kann das dann eben dann überschwappen auf das Gottesbild, dass Gott eigentlich ein total strenger Gott ist, der nur dann erhört, wenn ich riesige Leistungen vollbringe. Und dann komme ich in einen riesen Stress, bin eigentlich gar nicht mehr bei der Sache, bin überfordert, habe wieder ein Schuldgefühl, weil ich ja nicht andächtig bete, weil es mir viel zu viel ist. Und so komme ich eigentlich immer tiefer in die Unzufriedenheit rein und eigentlich sogar ein Stück weg von der Liebe Gottes. Ja. Also der Frau muss man insofern helfen, dass man ihr sagt, bitte, Gott liebt dich, wenn du einfach nur einen einzigen liebenden Gedanken an ihn hast. Ja, ein gegrüßetes du Maria, rettet die Welt, wenn du es in Liebe betest und es weniger ist mehr, er hört dich, auch wenn du nur einmal kurz mit ihm sprichst, weil er ist immer da. So irgendwie, also sie entlasten versuchen von diesem strengen Gottesbild.
Okay. Therapeutisch immer irgendwas sagen, das, oder ist es dann
ja,
schon
therapeutisch,
beleidigend
gibt es keine
oder
Therapie.
Zu
Ja, die wird keine Therapie annehmen jetzt, weil, ja, okay, weil das ist, sie wird sagen, ich habe eh nichts, ich bete nur fleißig. Ja, ja. Okay. Das erkennt die ja nicht. Ja.
Ja,
also
ja,
da muss man eher im Einzelgespräch mit ihr mal wirklich reden,
ja,
dass Gott kein strenger Gott ist, sondern ein liebender Gott und dass der jedes Kleinste erhört und dass man nicht selber Gott jetzt zu was zwingen kann, sondern dass er eh genau weiß, was das Richtige ist. Ja,
ja. Okay.
So eher, würde ich sagen. Danke. Eher entspannen, ja. Entspannen, ja. Und sie trösten, dass sie eh so viel Gutes macht und sie kann jetzt ruhig einmal nachlassen. Sie braucht keine Sorge haben, dass Gott nur dann erhört, wenn sie noch mehr leistet.
Na schön, danke.
So in die Richtung. Ja. Alles Gute Ihnen.
Danke, ja? Ihnen auch. Alles Liebe, alles Gute. Herzlichen Dank.
Wiederhören. Danke.
Ja, wir gehen wieder zurück nach Wien zu Frau Martha. Bitte sehr.
Ja, Grüß Gott. Hören Sie mich schon?
Ich höre Sie, ja, bitte.
Ja, es ist Folgendes. Ich habe mich nur ein bisschen aufgewühlt, diese Sendung jetzt, weil, ja, ich habe mein Leben lang sehr, sehr schwer unter Zwingen gelitten. Und damals hat man darüber noch nicht so gesprochen, als ich so vor 20, 30 Jahren aus Plastik gelebt habe und dass ja kein Haar untergeht, abgerollt habe stundenlang, dass ich beinahe schon nicht mehr in den Dienst gehen konnte. Ich habe die Gewänder geordnet, dass die Pullover wirklich millimeterweise übereinander waren und wenn die 3 Millimeter nicht übereinander waren, ja, dann konnte ich nicht laufen gehen. Also es war ganz schlimm und es hat mir damals niemand geholfen und ich habe auch gar nicht gewusst genau, wieso, warum. Ich weiß es mittlerweile schon, da muss in der Kindheit natürlich was gewesen sein. Allerdings zu einem Zeitpunkt, der eben nicht bewusst in Erinnerung ist. Und es waren dann alle möglichen psychologischen Angebote und das war halt alles nicht. Deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass da einmal von kirchlicher Seite auch etwas kommt. Denn ich versuche halt auch über den Glauben das zu lösen. Ich habe dann über 40 noch 2 Kinder gekriegt. Ich habe dann meine Zwänge nicht mehr so ausleben können. Habe aber Muskelsklerose in der Zwischenzeit, wo sich das wahrscheinlich jetzt auch irgendwie manifestiert. Habe wenig Zeit, das zu bearbeiten, aber eines weiß ich, übers Loslassen habe ich ein bisschen den Druck auf das materielle Loslassen. Denn es sind
schön
materielle Dinge, die man hier ordnet, die man hier, und ich habe über das Loslassen ein bisschen Druck ablassen können. Allerdings merke ich, wenn ich dazu höre, der Sendung, dass es mich noch ziemlich stark aufwühlt. Also ganz weg scheint nicht zu sein. Also,
ja.
Ich bin dankbar.
Aber vielen Dank. Ja, vielen Dank, das ist ein großartiger Tipp. Dass es geht wirklich ums Loslassen, im Vertrauen auch was sagen, ich kann's nicht, ich weiß nicht, ob die Herdplatte aufgedreht ist oder nicht, ich kann den Kasten nicht besser ordnen, es ist so, wie es ist und besser geht's nicht und den Rest lasse ich los. Und das ist ein wunderbarer Ausweg. Warum? Sie akzeptieren, dass sie ohnmächtig sind und sie geben das halt quasi anheim an Gott zurück oder halt an die Tatsachen, so wie sie sind, dass der Kasten eben so geordnet ist, wie er ist. Und dadurch können sie sich auch wieder selbst annehmen. Das ist das Wichtige, ja. Wenn ich loslasse, brauche ich dann nachher auch wieder ein Stück Liebe zu mir und eine Selbstannahme zu mir, dass ich sage, es ist gut genug. Es könnte vielleicht noch besser sein.
Selbst ist wichtiger, auch im Gebet mit Gott als diese materiellen Dinge, an die man dann irgendwelche großen psychischen Probleme, die man offensichtlich in sich hat, dann auslebt. Das kann nicht der Weg sein. Das ist nicht richtig im Endeffekt. Ja? Und wenn man das gesamte, also dieses materielle Leben an sich in Relation setzt, dann kann man auch die geordneten Pullover auslassen. Aber man kann sie nur über diesen Weg loslassen, denn sonst hat man ja nur das, um den Druck wegzunehmen. Kriegen, sonst würde man sich ja aufrichten oder sonst was. Irgendwas braucht ja, um das, da ist ja, sage ich mal, jetzt noch das Ordnen besser als das, aber man kann das alles loslassen, ja.
Genau. Also wenn der Druck so stark ist, dann brauchen Sie irgendwo einen Ort der Geborgenheit, ja, wo Sie mal loslassen können, wo Sie spüren, hier bin ich ganz geschützt und hier bin ich ganz geborgen und gehalten und getröstet. Und diesen Ort oder diesen Menschen würde ich aufsuchen, ja? Oder auch im Gebet, ja. Aber das ist der Weg der Heilung, dass ich weiß, ich kann alles, also ich finde alle Geborgenheit eben, dass wo auch immer, das müssen Sie dann finden und suchen und finden, um loslassen zu können, um diesen Druck ablassen zu können, ja. Da, und Also ich würde Ihnen schon empfehlen, zumindest ein, zwei Psychotherapiestunden auch mal in Anspruch zu nehmen, weil da kann man dann auch ganz persönlich für Ihr Leben noch schauen, was brauche ich denn, damit ich den Druck für meine persönliche Situation in meiner Umwelt loslassen kann und ablassen kann. Das
wirklich alles hoch. Und dann bricht man erst recht zusammen. Das heißt, zu genau möchte ich mich eigentlich gar nicht anschauen. Das ist eigentlich für mich nicht die Lösung, denn da geht man so, die Dinge scheinen irgendwie schlimm zu sein und wenn die dann wirklich hochkommen, dann ist es ganz aus. Dann kann ich nicht arbeiten gehen, dann kann ich mich nicht um die Kinder kümmern, das geht nicht. Also das heißt, einfach so, wie Sie das jetzt machen, dass Sie einen Ort der Geborgenheit suchen, wo man sich fallen lassen kann, ist oft besser als eine Gesprächstherapie, weil die alles rausholt. Und da müsste ich dann 3 Monate irgendwie mich wirklich behandeln lassen. Das geht nicht. Ich kann nicht aus dem Leben
Also keine rausholen. Sorge. Keine Sorge, es ist nicht meine Erfahrung, dass, also zumindest ist es eine schlechte Therapie, wenn jemand alles rausholt, dass sie nachher arbeitsunfähig sind und handlungsunfähig, sondern also ich mache es in der Therapie immer so, dass ganz behutsam Dinge auch herauskommen dürfen, die herauskommen wollen und das ist dann irrsinnig befreiend, entlastend und energiestärker, also sie haben dann mehr Kraft als wie weniger. Sie sind nachher nicht fertiger, sondern sie sind befreiter und froher. Also das wäre ein Missverständnis oder das ist ein falsches Therapieverständnis, wenn man jemand komplett, wie soll ich sagen, alles runterräumt und dann ist er komplett zerstört und dann sagt man so, jetzt kannst du wieder aufbauen. Also es geht da nicht um eine Zerstörung, sondern es geht um ein kontrolliertes, ganz vorsichtiges, was auch der Mensch auch nur sagen will und loslassen will und ansprechen will, vorsichtig also anschauen, bewerten und neuen Platz zuweisen, neu einordnen. Ja? Da geht es nicht um brutal überreißen. Ja.
Ja. Das ist ein Glück, wenn man so jemanden
erwischt. Ja. Ja. Ja, aber unbedingt. Also da würde ich auch, wenn da anfängt, ein Therapeut mir was runterzureißen, diese Frechheit, dann würde ich sagen, was fällt Ihnen ein? Sie sollen mich nicht fertig machen.
Ja, ich habe dann immer beendet, ja.
Ja, ist unmöglich. Also ist ganz gemein. Also
das, ja, das geht halt dann ganz schnell oft. Dann genügt ein bisschen und dann sagt man einfach mehr, als man möchte und dann ist der Strudel schon da.
Ja, aber Sie sind wahrscheinlich hochsensibel. Es gibt ja eh auch Sendungen in Radio Maria über diese Hochsensibilität. Und da müssen Sie dann besonders achten, dass nicht jemand zu sehr da auch in Sie eindringt, ja. Sondern, dass Sie mit Ihrer hohen Sensibilität ganz behutsam auch sich nur öffnen und auch nur behutsam den Druck ablassen. Weil sonst ist wirklich zerstörerisch. Da haben Sie völlig recht, ja.
Ja, absolut. Aber
wenn jemand umgehen kann mit Hochsensibilität, dann ist das befreiend und nicht zerstörend, ja.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Und danke für den Anruf. War ganz, ganz wertvoll, was Sie gesagt haben. Ganz
danke
hilfreich.
Schön.
Alles Gute für Sie.
Ja, danke. Ihnen auch. Wiederhören.
Danke.
Ich darf nun Herr Hermann aus Wiener Neustadt begrüßen.
Grüß Gott. Herr Hermann, sind Sie noch da?
Okay, dann ist er wohl nicht mehr in der Leitung. Ich lade Sie ein, anzurufen hier im Studio. Die Leitungen sind wieder alle offen und wir hören bis dahin noch ein paar Takte Musik. Die zwei nächsten Hörer sind in der Leitung. Wir bleiben in Wien bei Herrn Martin. Bitte sehr.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich leide schon seit mehreren Jahren unter einem schweren Waschzwang. wobei sich das eigentlich ganz langsam bei mir aufgebaut hat, dass ich, also früher in der Kindheit ist mir vollkommen alles, was ich, also vor allem wenn ich ein Kleinkind war noch und in der Volksschule, Schulprobleme und diverse, ist mir immer auf den Darm gegangen. Ich bin oft auf die Toilette gegangen und habe das da versucht irgendwie zu verdrängen, hatte auch viele Ängste, weil ich auch körperlich nicht so gut gebaut war und ich hatte Schüler gehabt, die mich auch hauen wollten und so in der Schule und dann war es so, das ist dann immer, das habe ich dann irgendwie verdrängt. Und später habe ich dann alles immer in der Schule vor allem versucht zu kontrollieren, alles doppelt machen, also vor allem in Buchhaltung und in Mathematik alles kontrolliert und also einen Kontrollzwang. Und ich habe immer Angst gehabt, dass ich was falsch mache, habe das immer versucht dann doppelt zu machen und mehrmals zu machen und habe dadurch dann immer Schwierigkeiten gehabt im Berufsleben nach der Schule. Da bin ich in der Schule schon nie ganz fertig geworden mit den Schularbeiten und so, habe es aber irgendwie geschafft, eine gute Note noch zu kriegen, weil ich wenige Fehler dadurch machte. Aber in der Arbeit war ich immer zu langsam und ich habe dann in der Buchhaltung gearbeitet und die haben mich immer gekündigt, weil ich dann zu langsam war, weil ich alles eben zweimal eben nachgeschaut habe. Mhm. Und parallel dazu hat sich entwickelt auch dieser Reinheitszwang, dass ich mich immer mehr, also immer Hände waschen und auf die Toilette. Und dann war es so, ich hatte, vor allem wenn ich groß war auf der Toilette, immer gespült, ich bin noch nicht rein. Und habe dann sehr viel verwendet, also Klopapier begonnen zu verwenden und Seife. Und dann musste ich immer mehr erwischen, bis ich ganz rein bin. Das hat natürlich immer länger gedauert. Und ich habe aber nicht getraut, irgendwas also zu einem Arzt zu gehen noch. Habe geglaubt, das kriege ich noch irgendwie hin. Das war noch vor ein paar Jahren, da war ich noch etwas jünger. Jetzt bin ich 43. Mhm. Und das ist aber dann immer schwerer geworden, weil ich dann immer länger mit diesem Wischen und Waschen hat gedauert. Mhm. Dass ich auch dann mehrere Nächte manchmal oder Tage die Wohnung nicht verlassen konnte, vor allem bei Toilettengängen und auch dort dann letztlich war ich dann auch schon so schwach, dass ich halt in der Nacht dann übernachtet habe auf der Toilette und dann immer mehr in der Wohnung war und auch mehrere Tage mich nicht ins Bett gelegt habe. Dadurch habe ich dann einmal eine Rotlaufinfektion bekommen auf den Beinen, weil mir die Beine dadurch geschwollen sind. Mhm. Und jetzt wollte ich, bin dann zu einer Psychiaterin gegangen, aber es wurden diverse Medikamente verschrieben, aber ich habe halt auch diese Sorge, dass eben Nebenwirkungen auftreten konnten. Auch deswegen, weil zum Beispiel meine Schwester leidet dann an Wahrnehmungsstörungen und hat auch Medikamente genommen. Und es kann auch sein, dass das auch durch die Medikamente war. Bei mir war ist das rein zwar zwangsmäßig, aber ich habe halt gefürchtet, dass wenn ich diese Medikamente nehme, dass ich dann, zum Beispiel, ich habe sehr gern Musik oder Und dass ich dann das nicht wirklich erleben kann, dass das ich habe gehört, die meisten Medikamente machen auch ein bisschen müde, die beruhigen zwar, aber das ist mehr so eine Art Ruhigstellung. Und ich würde dann vielleicht leichter schlafen können und so, also weg von der Toilette, aber ich würde irgendwie so ein Thema, dass ich nicht wirklich voll jetzt wirklich was erleben kann. Das ist mir halt sehr heilig irgendwie. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich da das irgendwie hinkriege. Jetzt habe ich immer Phasen, dass ich nicht so oft auf die Toilette muss, dann passe ich wieder fast.
Also vielen, vielen, vielen Dank für die Beschreibung, die sehr präzise ist und sehr, sehr, sehr klar auch zeigt, wie sehr sie leiden, schon seit Jahren, Und das, was ich ihnen am meisten wünsche, ist, dass sie auch ein Stück von ihrem Leiden befreit werden. Es ist ein furchtbares Leiden, Und es gibt wirklich Hilfe für jemanden, der so lang und so schwer schon leidet wie sie, Und also, Ich kann Ihnen da gern auch helfen, wenn Sie mich danach anrufen, dass ich Ihnen einige noch Dinge sage oder auch Adressen sage, wo man sich hinwenden kann, die einen wirklich wieder stärken und aufbauen. Weil Sie machen es unglaublich gut, Sie haben unglaublich viel schon geschafft in dem Leben und haben es extrem schwer gehabt, Und ja, also ich denke auch, die Hörerfamilie betet auch für Sie, dass Sie auch ein Stück von Ihrem Leiden auch befreit werden, Weil das ist echt eine Qual, was Sie da durchmachen.
Ja, es ist so, ich habe das auch sogar teilweise, ich bete auch sehr viel auch mit Radio Maria. Es ist so, dass ich manchmal zum Beispiel auch beim Beten hatte ich das, aber deswegen ich habe verschiedene Handlungszwänge, zum Beispiel ich mache das Kreuzzeichen dreimal statt einmal, weil ich immer glaube, dass ich zu wenig nicht ein. Also ich mache es halt so, weil ich denke, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, deswegen mache ich das dreimal für jedes Mal ein komplettes Kreuzzeichen. Und ob das auch mit dem Zwang zu tun hat, weiß ich nicht, aber ich habe das immer, weil ich irgendwie sonst
Wir können jetzt leider nicht so lange reden, aber das, man sieht einfach, Sie haben wirklich eine ganz ausgeprägte Zwangsstörung, das wissen Sie eh, und es gibt Hilfe. Also keine Sorge, man kann wirklich da rauskommen. Man muss einfach halt jetzt auch dranbleiben, man braucht jemanden, der einen unterstützt, man braucht jemanden, der einen da auch bestärkt und bestätigt, und Sie haben unglaublich viel gut gemacht. Ja. Sie haben auch unglaublich viel schon geschafft, ja, dass Sie überhaupt jetzt anrufen können, das so formulieren können, ist schon großartig. Ja. Und ich würde sagen, bitte mich einfach, wenn Sie wollen, nachher anrufen, dann kann ich Ihnen noch ein paar Infos geben, wie Sie auch Hilfe bekommen können. Ja. Und jetzt müssen wir leider Schluss machen, weil es ist schon kurz vor 11 und es ist noch einer in der Leitung. Ja. Aber alles Gute und bitte nehmen wir später noch Kontakt auf. Wiederhören, gell?
Ja, vielen Dank für diese wirklich große Offenheit bei Ihnen. Wir kommen zu unserer letzten Hörerin für diese Sendung, Frau Eva aus Wien.
Hallo.
Grüß Gott, Frau Eva, bitte.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen zu der Dame, die unsicher ist, wenn sie weggeht, ob alles abgedreht ist.
Ja.
Diese Eigenschaft oder diese dumme Art habe ich ja schon jahrelang gehabt. Und eine Bekannte hat mir ganz einfach gesagt, was immer ich mache, sag mal, ich sperre die Tür zu, gehe dreimal zurück, probieren, sagt sie, nein, sperr zu und sagt laut, ich habe zugesperrt. Und
super.
In dem Moment nicht in Gedanken, sondern laut aussprechen. In dem Moment höre ich mich sozusagen selbst, gehe weg und habe keine Gedanken. Oder ich gehe durch die Wohnung, im Vorzimmer sage ich, Fenster sind alle zu oder Gasherd ist abgedreht, das sage ich laut. Und in dem Moment ist die Sache erledigt.
Spitze. Also das danke für den tollen Tipp. Das ist perfekt. Weil Sie sagen sich selbst, Sie sprechen sich selbst zu und damit glauben Sie sich auch selbst. Und
aber
das ist
aber
es.
Laut, nicht in Gedanken,
laut. Ja?
Sondern
super.
Laut aussprechen.
Genau.
Im Moment höre ich mich sozusagen noch einmal.
Genau. Das freut mich immer am meisten, wenn Hörerinnen und Hörer anrufen und dann gegenseitige Beratung stattfindet. Das ist super. Also das war ein ganz großartiger, wichtiger Tipp, ein wunderbares Schlusswort für diese
Dankeschön.
Sendung. Danke vielmals für diesen wichtigen Anruf. Alles Gute.
Ja. Ja, vielen Dank für all diese Beiträge. Wir sind jetzt am Ende schon unserer Sendung angelangt. Ich darf Sie vielleicht noch um ein paar Schlussworte bitten.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Anrufe, auch für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Es ist großartig, was einfach auch möglich ist im Radio, wie viel man sich auch gegenseitig unterstützen und stärken kann. Und das, was ich jetzt abschließend sagen möchte, ist, es gibt Hilfe auch bei schweren Zwangserkrankungen, aber man braucht externe Hilfe. Man kann es bei schweren Sachen dann nicht mehr alleine schaffen, vor allem wenn es dann wirklich zum Leiden und zur Qual wird, dass man es fast, ja, dass einfach das Leben massivst behindert ist, ja. Und da bitte ich Sie, holen Sie sich auch externe Hilfe, holen Sie sich auch Leute, die dafür eine Ausbildung haben, weil das ist einfach heutzutage Gott sei Dank möglich. Es gibt da auch sehr viel erfahrene Leute, die sich da auskennen. Und was auch ganz wichtig ist, dass eben die Hörerfamilie auch für alle Kranken betet. Und das ist eben eine Form der Krankheit. Und deshalb beten wir auch für für diejenigen, denen es schlecht geht, die leiden, die solche Qualen zu erleiden haben, ja. Dass sie wieder rauskommen und dass sie wieder ein neues Leben anfangen können, dass sie getröstet werden, dass sie in ihrem Selbstwert bestärkt werden und dass sie sich geliebt und sinnvoll und wertvoll fühlen, ja. Ja, dass uns das gelingt, das erbitte ich auch und freue mich auf ein nächstes Mal mit Ihnen. Alles Gute.
Ja, vielen Dank an Dr. Reinhard Pichler. In dieser Lebenshilfesendung mit dem Titel Zwanghafte Persönlichkeiten. Und alle Informationen zu dieser Sendung können Sie im Hörerservice bei uns bekommen. Dort können Sie auch die Informationen von Dr. Reinhard Pichler bekommen. Wenn Sie noch Fragen haben, bekommen Sie dort seine Telefonnummer. Die Telefonnummer für unseren Hörerservice ist 01 710 70 72. Dort können Sie auch eine CD dieser Sendung bestellen, sowie unter der E-Mail-Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Ich darf mich auch von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Christina Kämmerer.